Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, das wird wieder so aufgezeichnet. Ach, da bist du.
Das cool,
ja,
sieht gut aus.
Das ist immer ein ganz bitterer Moment. Ich glaube, so ähnlich wie wenn man auf die Bühne kommt und da alleine steht und auf irgendwie die Band warten muss oder so etwas, so fühle ich mich immer, wenn ich hier alleine abhänge. Ja, schön, dass heute geklappt hat, Chris.
Ja, freut mich auch.
Vielleicht als erstes mal, wie kriege ich meinen Ton lauter? Das ist wichtig, sonst höre ich dich ja gar nicht.
Hörst du mich? Also man hört, ich weiß nicht, ob ich gut hörbar bin. Ich höre dich sehr gut, muss ich sagen.
Ja,
Die Lautstärke, das sieht gut aus, ja.
Ja, ein Hoch wunderbar. Auf Apple. Ja, du hast auch Apple unterstützt. Ich bin gar kein Apple-Aktionär mehr, deswegen bringt mir das nichts.
Ich habe tatsächlich das neue iPhone gerade bekommen. Ja, das scheint zu funktionieren. Erstmal, Maurice, vielen lieben Dank auch für die Einladung hier zu diesem Gespräch. Muss ich echt mal sagen, ist besonders für mich eine neue Erfahrung, das hier auch besonders über so einen Live-Chat zu machen. Ja, durch Corona bin ich jetzt ein bisschen gewohnt, auch das ein oder andere Meeting per Videochat zu haben. Aber ich finde, das ist doch noch immer was ganz anderes. Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich drauf.
Ja, ich freue mich auch sehr. Warte mal, hier mein Ständer wollte ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie heißt das hier? Die iPhone-Halterung, die rutscht hier gerade so runter.
Würde ich damit jetzt gerade mal alleine lassen, ja.
Ja. wir kommen zu dem Gespräch heute. Ganz lustige Geschichte, die ich euch erstmal erzählen will. Ich habe ja dieses Jahr eine Wohnung in Neukölln gekauft und ich nehme ja immer alle so ein bisschen mit dabei. Was ist das für ein Objekt? Wie sieht es aus? Was hat das für eine Zahlen? Warum habe ich das gekauft? Und versuche damit ein Stück weit meine Erfahrungen zu teilen. Und in einem meiner Posts oder Story-Posts habe ich geschrieben, ja geil, in Neukölln eine Wohnung unter 3.000 Euro und das noch ohne Makler. Yippie, so ungefähr. Und dann kam von dir eine Nachricht, das ist nichts, worauf man stolz sein sollte. So, und dann kamen wir ins Gespräch darüber und jetzt bin ich ja gerade auch dabei. Jetzt habe ich 5 Wohnungen gekauft und will jetzt schrittweise mehr Richtung Mehrfamilienhaus denken, langsamer anfangen, größer zu denken. Ich habe ja mit Ronald hier ein Immobilienmentor, der ja Mehrfamilienhäuser kauft, wie ich, so viel Unterhosen kaufe ich gar nicht. Ich wollte schon sagen, wie ich Unterhosen, ja. Aber der motiviert mich enorm, da mehr zu denken. Und jetzt bin ich die ganze Zeit schon in diesem Prozess drin und dachte mir, okay, nachdem wir ins Gespräch gekommen sind und du mir auch erzählt hattest, ey, ich habe die letzten 2 Jahre, ich glaube, es war ein Transaktionsvolumen von 120 Millionen verkauft, begleitet beim Verkauf, vermittelt, ich weiß, vermakelt, dachte ich mir, die Maklerrolle ist eine entscheidende Rolle. Und ich habe dich, aber ich habe dich ja gar nicht angegriffen, ich habe mich nur gefreut, dass ich mal direkt vom Verkäufer, Magda, man sieht gleich deinen Arsch, wenn du da so langläufst, dass ich mal glücklich war und du hattest mir gesagt, so, okay, darauf ist man nicht stolz. Und ich glaube, ich habe damit auch das falsche Mindset vermittelt, das Mindset, dass es schlecht ist, über einen Makler zu kaufen. Und ich sehe es auch nicht so, dass es schlecht ist, über einen Makler zu kaufen. Ich würde einem Makler sogar auch 15% oder 20% Maklerprovision zahlen, wenn sich die Gesamtinvestitionskosten einfach rechnen für mich, ja, dann macht er für mich einen geilen Job. Wenn Makler da draußen sind, die mir schöne Renditeimmobilien bringen, ich zahle auch 20%, ja. Kein Problem, wenn sich diese Kosten immer noch in der Gesamtinvestition rechnen. Und was waren denn vielleicht erste Frage an dich jetzt, bevor ich hier meinen Führermonolog weiterführe, weil es soll ja ein Gespräch werden. Also erstmal, warum bist du Immobilienmakler geworden? Warum machst du das offensichtlich so leidenschaftlich? Weil 120 Millionen sind ja auch nicht mal so gemacht. Vielleicht kannst du ein paar Worte zu dir sagen.
Ja, vielleicht genau. Ich würde auf das, was du gerade gesagt hast, auch gerne gleich mal eingehen. Aber kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin Sohn der ältesten Immobilienfamilie Berlins. Meine Familie ist seit 6 Generationen nachweislich im Immobiliengewerbe tätig, überwiegend Hausverwaltung und Maklerei. Auch heute noch meine Eltern, meine Mutter hat eine Hausverwaltung, war oder ist auch nebenbei Maklerin. Mein Vater war Makler, dann Bauträger. Mein Onkel Hausverwalter, Makler, meine Tante Maklerin, meine Cousine Makler und Hausverwalter, meine Schwester ist Hausverwalterin, also das ist und im Maklergewerbe tätig. Also das zieht sich irgendwie durch die ganze Familienhistorie heute noch und das schon seit 6 Generationen. Aber es war nicht so, dass ich in jungen Jahren gesagt habe, ich will Makler werden, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe damals mit 16, hätte ich glaube ich alles unterschrieben, dass ich niemals was mit der Maklerei oder mit Immobilien zu tun haben werde. Aber es war eher so dieser Druck, ich habe mich gegen irgendwas gewehrt, gegen was ich mich hätte gar nicht wehren brauchen. Ja, und als ich das dann irgendwann eingesehen habe, das hat ein bisschen länger gedauert, ich habe viele andere Sachen ausprobiert, die aber auch viel oft damit was zu tun haben, oft auch nicht. Und irgendwann musste ich halt einsehen, das ist einfach total mein Ding, mir macht es tierisch viel Spaß, wie du gerade gesagt hast, ich bin mit Leidenschaft dabei. Ich habe festgestellt, auch gerade in anderen Zweigen, die ich davor mal ausprobiert habe, wenn es gut läuft, brauchst du keine Leidenschaft. Dann funktioniert es von alleine. Aber in schwachen Phasen brauchst du Leidenschaft, um genau diese Phase durchzustehen. Und natürlich habe auch ich in der Maklerei schwache Phasen gehabt, sehr gute Phasen gehabt, gute Phasen gehabt. Aber vor allem die schwachen Phasen, die stehst du nur durch, wenn du liebst, was du tust. Und ich hoffe, ich konnte dir da so einen kleinen Einblick gerade mal geben.
Und jetzt nochmal auf unsere Situation damals.
Genau.
Du reagierst, das ist nichts, worauf man stolz sein sollte. Warum sollte ich nicht stolz darauf sein, eine Immobilie ohne einen Makler gekauft zu haben, aus deiner Sicht?
Genau, also mal so Tendenz ist ja mehrere Paar Schuhe. Der eine ist, wenn man an eine Immobilie rankommt, ja, die ich sag mal vielleicht noch unter Marktwert verkauft wird und man kriegt sie ohne Makler, dann spart man eine Menge Geld, ist es nichts Verkehrtes. Ja, es ist nichts, wo was verkehrt ist. Bei deinem Posting war es ja speziell. Das war ja diese Stolzhaftigkeit, nicht von wegen, die Wohnung ist günstig und ich brauchte keinen Makler, sondern deine Aussage war, nach dem Motto, ich habe den Makler nicht nötig gehabt. Und das fand ich halt schwach in der Aussage. Weil ich gebe mit, auch mit dem, was du gerade gesagt hast, das ist der nächste Schuh, dass du halt meintest, von wegen, wenn ich dir, wenn jetzt von mir das Objekt super günstig liefere, dann wärst du auch bereit, eine hohe Provision zu zahlen, weil das rechnet sich am Ende ja auch. Da gehe ich natürlich auch komplett mit. Aber der nächste Schuh ist auch, und jetzt rede ich wirklich von den guten Maklern. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass jeder Makler draußen ein guter Makler ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es viele sind. Und viele nehmen ihren Job ernst, viele haben eine große Fachkunde und dann macht es schon was aus. Weil ich sag mal, wenn du bei mir ein Haus kaufst, ich bin nicht günstig, du zahlst bei mir eine relativ hohe Provision. Und vielleicht kriegst du bei mir auch kein Haus mit einer Top-Rendite. Aber was du bei mir definitiv bekommst, du kaufst bei mir nichts, was du später bereuen wirst. Also bei mir kriegst du die kompletten Daten vorgelegt. Ich werde dir nie was verheimlichen. Ganz im Gegenteil, ich werde mich immer bemühen, dass du alle Informationen hast, die du benötigst, um einen glatten Kauf zu machen. Oder genauso für den Verkäufer werde ich alles in die Wege leiten, damit er einen glatten Verkauf hat. Ja? Und dass ich am Ende, also mein Job ist eigentlich nur gut gemacht oder am Ende des Tages kriege ich das Objekt auch meistens nur verkauft, wenn beide Parteien, Käufer und Verkäufer, irgendwie dabei glücklich sind. Dass beide irgendwie Kompromisse eingehen müssen, ist schon häufig der Fall, aber am Ende des Tages sollen sie beide beim Notar sitzen, sich die Hand geben und sich über das schöne Gefühl freuen, dass ich gerade was verkauft habe oder gerade was gekauft habe. Und nur dann habe ich meinen Job gut gemacht. Und das sind so diese drei Dinge oder diese zwei Dinge, weswegen ein Makler wichtig ist. Klar, unterwerten, Objekt liefern ist eine Sache. Ich persönlich habe selten Objekte unter Wert, sage ich dir ehrlich. Und trotzdem haben wir hier eine größere Anzahl an Vermittlungen, weil ich den Leuten einfach das mitgebe, was sie benötigen. Ja, und vor allem
Okay.
kriegen sie von mir überhaupt das Objekt. Ohne mich bekommen sie das Objekt gar nicht, weil ich halt durch meine lange Erfahrung an Objekte rankomme, wo viele andere Leute nicht rankommen.
Ja, ich glaube, was einfach wichtig ist für alle, auch gerade also ich kriege das ja mit, wenn ich hier bei Instagram auch mit vielen Anfängern spreche, die vielleicht gerade sich überlegen, das erste Objekt zu holen, dass dort auch immer so ein Ehrgeiz herrscht, irgendwas zu finden ohne Makler. Was ich nur mal ganz klar auch nochmal betonen will, also wenn sich ein Objekt rechnet und ein Objekt rechnet sich dann, wenn die Gesamtinvestitionskosten in einem guten Verhältnis stehen zu den Mieteinnahmen. Und deswegen, glaube ich, ist für mich die Kernfrage, also wir haben ja gerade auch einen Markt, wo es wo wir kein Nachfrageproblem haben, sondern wir haben ja ein Angebotsproblem. Also die Fragen, die ich immer bekomme, die richten sich immer dahin, Maurice, woher kriegst du denn deine Immobilien? Wie findest du die? Und so weiter. Und ich stelle mir immer die Frage, ja, ich finde die ja auch nicht so einfach, weil ich so viele Projekte nebenbei mache, beruflich eingespannt bin. Und ich stelle mir die Frage, wie kann ich mich zum Maklers Liebling machen in Bezug auf Mehrfamilienhäuser? Wie komme ich an den Gruß, an die Objekte ran, die der Makler zugespielt bekommt und wo er schon begreift, okay, das Ding, das brauche ich gar nicht, das brauche ich gar nicht online stellen. Da rufe ich jetzt mal meine liebsten Investoren an, ja. Und jetzt habe ich schon, also ich teile nur mal ein paar Gedanken mit dir. Jetzt habe ich mir schon überlegt, ich könnte ja zu einem Makler gehen und sagen, pass auf, du nimmst normalerweise 7,14%. Wenn wir einen Kauf machen, dann hast du mehrere Vorteile. Du kriegst nicht nur 7,14%, du kriegst 8,5% von mir, wenn sich das ganze Ding rechnet nach meinen Kriterien und so weiter. Was ich dir zusichern kann, ist eine absolut schnelle Abwicklung und ich kann dir zusichern, dass du dich immer auf mein Wort verlassen kannst. Das heißt, ich bin einer der wenigen Menschen, die noch, wo du dich noch auf das Wort verlassen kannst. Also ich versuche mir zu überlegen, wie kann ich diese Menschen motivieren, dass sie ein Interesse haben? Und jetzt die Frage an dich, weil, was machst denn du, wenn du zum Beispiel, du hast jetzt ein Objekt und du hast zwei Anfragen und du sprichst mit den Menschen und beide potenziellen Käufer haben Interesse und beide bieten meinetwegen denselben Wert. Und jetzt musst du ja dem Käufer wahrscheinlich diese beiden Angebote dem vorstellen, aber du wirst ja wahrscheinlich, weiß ich nicht, eine Empfehlung aussprechen für Person A und Person B. Und der einzige Unterschied zwischen beiden Personen ist, dass die Nase von Option A dir besser gefällt. Was machst du?
Nochmal ganz kurz konkret deine letzte Frage, weil es waren jetzt mehrere Punkte drauf. Also meinst du jetzt quasi, ich habe schon ein Kaufangebot von den beiden Parteien oder es geht ums Anbieten an die beiden Parteien?
Nee, also du hast ein Kaufangebot, zweimal die identischen Kaufangebote. Okay. Beide sagen zum Beispiel auch, ey, die Finanzierung ist da, das Eigenkapital ist da, keine Sorge. Also absolut identisch, außer der Punkt, dass dir der eine besser gefällt, sympathischer ist und so weiter.
Ich habe eine Verpflichtung dem Eigentümer gegenüber, ihm jegliche Kaufangebote, die ich erhalte, weiterzuleiten. Und ich persönlich halte mich da immer dran, also schon öfter vorgekommen, den Fall, den du gerade benannt hast. Ich habe noch nie ein Kaufangebot zurückgehalten. Was ich aber natürlich mache, sage ich offen, ist, wenn ich mit einem einfach mehr Sympathie habe oder einfach aus der Erfahrung weiß, diese Abwicklung mit dem ist wirklich reibungslos, es macht Spaß mit dem und er hält sich auch an seine Worte, der verspricht nichts, was er am Ende nicht hält und etc. pp., dann würde ich oder habe ich in der Vergangenheit den Eigentümer, also beide Angebote hingelegt, habe ihn aber meine Meinung dazu gegeben, habe ihn geraten, mit dem und dem den Weg zu gehen, weil aus den und den Punkten kann ich ihm aus Erfahrung sagen, dass er besser dran ist. Und damit verletze ich ja auch keinerlei meiner Pflichten. Denke auch, glaube ich, in dem Augenblick nicht eigennützig nur an mich, sondern ich denke auch für den Eigentümer. Weil ich weiß einfach, mit diesem Käufer wird der Kauf definitiv klappen. Und das würde ich dem Eigentümer mitteilen. Und in der Regel, also ich muss jetzt mal überlegen, ob es irgendwann schon mal anders war, aber ich glaube, in der Regel gehen die dann auch immer mit meiner Einschätzung, die ich denen mitteile.
Ja. Ja, und das zeigt für mich nochmal einen Punkt, auch an der Stelle, wie wichtig quasi auch als Investor Verkaufen ist. Nicht Verkaufen im Sinne von ich verkaufe Produkt A an Produkt an Kunde B, sondern Verkaufen im Sinne von, wie kann ich mich selbst anderen Menschen gegenüber verkaufen? Wie kriegt der andere ein Gefühl, dass ich eine gute Wahl bin, beziehungsweise dass ich eine bessere Wahl bin? Und ich habe nochmal mit Ronald auch diskutiert, Und er sagt immer zu mir als Tipp, sei bloß keine schlechte Wahl. Das ist häufig sein Hinweis, ja. Für mich ist eine entscheidende Frage, wie kann ich eine gute Wahl sein? Also was müsste ich jetzt bei dir persönlich, ich meine, das ist deine ganz persönliche Warte, wie kann ich bei dir eine gute Wahl darstellen als potenzieller Investor, der jetzt auf dich zukommt?
Ja, also sag mal so, diese ein paar Punkte, die du vorhin schon benannt hast, die höre ich, muss ich offen sagen, von vielen Kunden. Werden bereit, mehr zu zahlen, tut in der Regel am Ende auch keiner. Aber zumindest sagen sie, bezahlen halt sofort, sie zahlen schnell, sie müssen nicht mal zur Bank und etc. pp. Das sind Argumente und Gründe, die jetzt auch nicht ohne sind, auch nicht ohne für den Eigentümer sind. Aber von 10 Kunden, dann zählen mir das 8. Was ich persönlich wichtiger finde oder was bei mir persönlich viel mehr ankommt, ist, wenn der Kunde mich und meine Tätigkeit respektiert. Also wenn er eben nicht dieses von oben herab, ich brauche den Makler nicht. Ich muss auch zugeben, gerade in Kaltakquise machen das Kunden gerade, ich habe ja, also zu mir, ich habe ja sehr, sehr viel mit Investoren zu tun, also professionellen Investoren zu tun, das heißt auch Instis und so weiter. Und die werden natürlich am Tag teilweise mit 100 Maklern kontaktiert. Ja? Und dann rufst du da an und dann bist du einer von vielen und der lässt mich dann erstmal kurz so ein bisschen respektlos vielleicht nicht, aber so ein bisschen links liegen. Ich, offen gesagt, brauche ich meistens so 60 Sekunden, um ihn zu überzeugen, dass ich anders arbeite. Das muss ja schon irgendwas heißen. Entweder, dass ich es deutlich besser mache oder dass viele meiner Kollegen es deutlich schlechter machen. Das ist ein Punkt. Aber ich glaube, wenn du den Makler respektierst, ihn auch mit einbeziehst, das finde ich immer ganz wichtig. Es gibt Kunden, die haben immer das Gefühl, ich biete ihnen das Objekt an und ab dem Moment brauchen die mich nicht mehr. Und dann geht der Deal auch meistens schief. Also ich sage mal, meinen Kunden, binden Sie mich ein, weil ich kann vermitteln. Ich habe die Möglichkeit also ich halte mich auch manchmal ganz gerne raus zwischen Eigentümer und Verkäufer, aber oder Eigentümer und Käufer. Aber ich kann vermitteln. Ich sage so, binden Sie mich ein. Sagen Sie mir wirklich offen, was wären Sie bereit zu zahlen? Ja, und wo wollen Sie vielleicht anfangen? Und dann rede ich mit dem Eigentümer. Ich rede mit beiden offen, aber ich sage natürlich nicht beiden offen, was ich von dem anderen gehört habe. Ja, und ich halte mich da sehr zurück, weil ich am Ende des Tages will den Deal machen. Ich will den closen. Also werde ich einen Teufel tun und den einen in die Pfanne hauen und den anderen in die Pfanne hauen, weil dann wird es nicht funktionieren. Das heißt, Tipp 1 ist, respektiere den Makler. Tipp 2 ist, bind ihn in dein Prozedere mit ein. Das heißt, informiere ihn, welchen Status du bist der Prüfung, welche Vorgehensweise du vielleicht als Idee hast oder lass dir von dem Makler die Vorgehensweise geben. Beim Ende des Tages der Makler führt das von hinten. Das ist ja unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist quasi, wir verkaufen ja keine Häuser. Leute fragen mich, wie viele Häuser ich verkauft habe. Ich verkaufe keine Häuser. Die gehören mir nicht. Ich bin Makler, und das ist quasi ein bisschen wie eine Partnerbörse. Ja, ich habe das Objekt quasi, das Objekt werte ich richtig ein. Das ist meine Aufgabe. Dann habe ich den Käufer. Ich werte den Käufer richtig ein, seine Suchkriterien. Und dann gucke ich, wie bei Tinder, dass es matcht. Und dann bringe ich die beiden zusammen. Ja, das ist so ein bisschen meine Aufgabe und das ist ein Respekt. Und lustigerweise, du hast gerade den Ronald erwähnt. Den habe ich weiß, dass du mit ihm zu tun hast, aber ich hatte über dich ja gar nicht mit ihm zu tun. Ich habe mit dem Herrn zum Beispiel mal Kaltakquise gemacht, habe ihn ganz normal angerufen, habe im Internet sein Ankaufprofil gesehen. Und er zum Beispiel ist mir sehr hängen geblieben, weil er mir gesagt hat, sagt Herr Bree, wissen Sie was? Mich rufen selten Kunden an, also selten Makler an. Meistens schreiben die mir einfach nur E-Mails und schicken mir irgendwas zu, was gar nicht zu mir passt. Sie haben mich angerufen, Sie haben mein Ankaufprofil vor sich liegen und besprechen wirklich detailliert mit mir die Details, die auch wichtig sind. Und dadurch, dass er mir ein Kompliment gemacht hat, natürlich auch mir tut ein Kompliment gut, ist er bei mir hängen geblieben. Ja, und nächstes Mal, wo ich ein Objekt hatte, was so gesehen zu seinen Ankaufkriterien passt, kann ich mich noch genau daran erinnern. Er wahrscheinlich schaut auch zu, es war ein Objekt in Halle, habe ich ihm sofort rübergesendet. Ja, das war dann so das Erste, weil er mir halt im Gedächtnis hängen geblieben ist, weil ich habe so viele Kunden. Ja, ich habe einen Computer aufmache, ich habe über 1000 Kunden da drin. Und ich habe natürlich Suchprofile hinterlegt und es ist alles sehr automatisiert in der Software. Aber ich schicke natürlich, wie du gerade gesagt hast, den Kunden, wo ich erstens verstehe, was kaufen sie wirklich. Ja, die Kunden, die mich respektieren, die Kunden, die mich einbinden, das sind die Kunden, denen ich zuerst die Objekte rübersende.
Ja, ist ein ganz guter Vergleich, den ich auch in meiner Arbeit, also ich bin ja Vertriebsleiter und ich sehe das immer wieder auch bei Verkäufern generell in der heutigen Welt, dass die versuchen immer den einfachen Weg zu gehen und mal eine E-Mail rauszuschicken. Aber die Menschen bekommen am Tag, also ich habe hier gerade auf meinem Laptop 29.000 ungelesene E-Mails in meinem Gmail-Konto. Du kannst dir vorstellen, wie viele E-Mails ich auch am Tag bekomme. Das geht sowas von unter. Und es ist ja erschreckend, dass du auch sagst, ja, dass du quasi auffällst, weil du jemand direkt anrufst, was ja irgendwann mal das Normalste der Welt war. Aber das ist schon der Unterschied. Und ich sage auch immer zu meinen Jungs und Mädels, ey, ich hasse E-Mails, ja. Lasst E-Mails weg, sprecht mit den Menschen. Kommunikation funktioniert anders, ja, als immer diesen einfachen Weg der E-Mail zu gehen. Und gerade wenn du den Unterschied machen willst, ja. Und was mich noch mal interessiert, ich glaube, du hattest mir erzählt, was du vorrangig auch vermarkelst, sind Mehrfamilienhäuser und dort schon ein breiteres Spektrum, aber dein Fokus oder dein Kern sind häufig Immobilien so in der Preisrange von 3 bis 6 Millionen.
3 bis 15 Millionen lagen diesmal
Ach,
recht.
3 bis 15 sogar.
Genau.
Okay. Und ich nehme mal stark an, dass in diesem Metier sehr viele professionelle Investoren auch unterwegs sind oder ausschließlich, ja. Was ich gerne verstehen oder wovon ich lerne und auch alle anderen sicherlich lernen können, du hast sehr viele Verhandlungen beobachtet, weil du ja in der Verhandlung immer in der Mitte stehst. Was kannst denn du so als Learnings mitgeben aus diesen ganzen Verhandlungen? Gibt es dort irgendwie gewisse Punkte, die ich jetzt in der Verhandlung beachten kann?
Also grundsätzlich, das, was ich gerade schon meinte, ist, als Investor jetzt auf der Seite bindet den Makler mit ein. Ja, sagt dem Makler, pass auf, das ist der und der Preis, den wir bereit sind zu zahlen, das ist der Preis, den wir aber gerne zahlen würden. Aber auch aus dem und dem Gründen, ja. Das sind ja oft Zahlen, die berechnet sind. Also es ist ja nicht einfach von wegen mein Bauchgefühl sagt mir, ich zahle 2 Millionen, sondern da gibt es eine Excel-Tabelle, wo genau die ganzen CapEx-Maßnahmen drin sind oder die ganzen Instandhaltungskosten drin sind. Also alle Kosten, die auf dich zukommen, die quasi abgezogen sind, gegen den Kaufpreis gerechnet sind und so weiter, die dann auch oft nachvollziehbar sind. Ja, jeder hat natürlich eine andere Rechentabelle, aber die sind oft nachvollziehbar. Erster Tipp, bindet den Makler ein. Zweitens, in jeglicher Verhandlung, aber das weißt du wahrscheinlich auch noch besser als ich als Verkaufstrainer sozusagen, du musst von Anfang an wissen, wie weit bist du bereit zu gehen? Was ist dein absoluter Endpreis, wenn wir jetzt über den Preis sprechen? Ja? Was ist dein absoluter Endpreis? Welche Kompromisse könntest du dir vorstellen und wo ist es schlau zu starten? Ja? Also ich meine sozusagen, wenn das Objekt für 6 Millionen angeboten wird und du bist bereit, 5,5 zu zahlen, dann gehe ich mit 4 Millionen ins Gespräch, weil dann sagt der Eigentümer, der steht nach 2 Minuten auf und wird sich nie wieder mit dir an den Tisch setzen. Also, das heißt, diese Dreistigkeit darf man auch nicht überspannen. Ja, man muss da schon irgendwie so ein bisschen das fair angehen, kein Basar aufmachen, sondern klare Fakten liefern. Natürlich sollte man, wenn man sagt, man will 4,6 Millionen zahlen, vielleicht mit 4,55 reingehen und nicht gleich mit 4,6, weil dann ist kein Puffer mehr da. Aber, und wenn dein Preis halt übertroffen wurde und der Eigentümer sagt, nein, da gehe ich nicht mit, dann bedanke dich für das nette Gespräch, steh auf und geh. Wenn du Glück hast, ruft der Eigentümer dich danach an oder der Makler und sagt, sie haben es trotzdem erhalten. Und wenn du es nicht erhalten hast, dann hast du zumindest nichts getan, was du später bereust. Ja, weil es dann doch teurer wurde als gedacht. Und ich glaube, diese Verhandlungen, da gibt es schon großen Unterschiede zu jeglichen anderen Verhandlungen, die man in sonstigen Business Cases haben könnte. Ja.
Also Verhandlungen, ich denke, es gibt noch einen Punkt, der ziemlich wesentlich ist, was viele auch immer als verkäuferische Strategie fahren, ist, sie gehen in eine Verhandlung rein, und machen das Objekt total madig. Ja, also sie gehen zum Verkäufer hin und sagen, guck mal, das ist scheiße und das ist scheiße und dies und das. In der Annahme daraus, dass er dann sagt, okay, das ist alles scheiße, gebe ich dir recht und jetzt gehe ich im Preis runter. Was dabei oft vergessen wird, dass man da sehr sensibel umgehen muss, weil dieses Haus, diese Wohnung, dieses Mehrfamilienhaus, was auch immer, das kann der Käufer, vielleicht ist es sein Baby, vielleicht ist es das, und das
Exakt.
weißt du ja nicht, was er jahrzehntelang mit betreut hat, aufgebaut hat und so weiter, ja, seine ganze Liebe, seine Passion reingesteckt hat. Und jetzt kommt da irgend so ein fremder Fuzzi und redet sein Baby kaputt, ja. Wie sympathisch bist du dann noch? Also, das wäre mal mein Hinweis. Da ganz behutsam vorzugehen, wie ich gewisse Mängel auch kommuniziere in der Verhandlung und da im Verkauf immer Bedarfsanalyse, ja, quasi erstmal durch Fragen das zu ermitteln, ja, wie steht denn, in welchem Verhältnis steht denn der Verkäufer zu dieser Immobilie und dementsprechend kann ich dann meine Strategie auch aufbauen und mit demjenigen reden. Kann ich mit dem Klartext reden? Ist das ein reiner Investor, der gar keinen emotionalen Bezug dazu hat? Oder ist es vielleicht auch ein Liebhaber? Ja? Und wenn ich einen Liebhaber habe, dann muss ich ganz anders mit ihm sprechen. Ja? Und das ist ein wichtiger Punkt, denke ich, in Verhandlungen eben möglichst viele Informationen zu sammeln über den Verkäufer. Weil schlussendlich bei jedem Geschäft, ja, spielt Sympathie eine ganz große Rolle. Und das Krasse in diesem ganzen Immobilienbereich ist, und ich habe auch letztens mit einem anderen Investor gesprochen, der völlig unter Wert gekauft hat, ja, also wo das Finanzamt jetzt im Nachhinein sogar eine versteckte Schenkung vermutet. Und er hat das von einem alten Ehepaar gekauft. Und er ging da so hin zum Kaffee trinken und so weiter. Und die haben in ihm halt den verlorenen Sohn so ein bisschen gesehen, ja. Und das ist Verkauf, ja. Das ist Sales dann in dem Moment, ja. Du musst den Verkäufer verstehen, dich reinfühlen und dann deine Position aufbauen, ja. Und nicht plump da irgendwie, ja, etwas schlecht reden, weil du denkst, darüber kriegst du den besseren Preis. Oder was ja auch ganz oft so ist, was ich auch keinem empfehlen kann, Preisverhandlungen bereits im Erstanruf zu führen. Also du rufst irgendwie an, ja, ich rufe dich jetzt als Makler an und sag, ja, passt ganz gut, habe jetzt drei Bilder gesehen, ginge auch statt 250.000 200.000. Liebst du diese Frage oder liebst du diese Frage?
Lustigerweise habe ich wirklich heute, genau heute, erst mit dem Eigentümer genau darüber gesprochen. Ja, das ging um ein Objekt. Habe ich vorhin mit ihm telefoniert gehabt und dann habe ich auch zu ihm gesagt, weil er meinte so, ja, er sieht den und den Verkaufspreis, wie weit ist denn der Kunde damit? Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt ein anderes Objekt, aber ich meinte, ich möchte, dass der Kunde es erstmal durchrechnet, bevor er eine klare Aussage trifft, weil es ist ein sehr kompliziertes Objekt, muss man dazu sagen. Ja. Und da hatte ich auch, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gerade gekommen sind, also wie wir da zu dem Gespräch drauf gekommen sind, aber ich kann mich noch erinnern, wo ich, glaube ich, mit 20 mein erstes Auto verkaufen wollte. Da irgendwo im Internet, ich weiß nicht, ob es Automobile war oder was auch immer. Und dann habe ich irgendwie, weiß ich, am Tag hat durchgehend mein Telefon geklingelt und jeder am Telefon wollte am Telefon schon mit mir verhandeln. Und ich habe dann irgendwann gesagt, das Auto ist verkauft und habe mich dann mit dem einzigen getroffen, der eben nicht am Telefon mit mir verhandeln wollte. Weil du musst die Sachen erstmal anschauen. Also da kann ja alles kommen. Es gibt ja Objekte, die sind, wenn du sie begehst, tausendmal besser, als das Exposé es hergibt. Ja, du siehst dann einfach, oh, so schlimm sieht es ja gar nicht aus. Du siehst auf einmal Flächen, die irgendwie, also die einfach da sind, die vielleicht gar nicht angegeben wurden. Weil nur 7 Wohnungen waren drin, aber es sind 9 Wohnungen. Also da habe ich alles schon gesehen, ja. Das heißt, man sollte sich Sachen immer anschauen. Man sollte immer die Kosten im Blick haben. Welche Kosten kommen auf dich zu? Ja, ist ja ganz wichtig, gerade beim Mietshaus, bei einer Eigentumswohnung, siehst du es alles in den Protokollen drin, du siehst, was ist geplant. Im schlimmsten Fall, was irgendwas übersehen wurde, dann wird es halt durch alle Eigentümer geteilt. Ja, beim Wohnhaus, wenn du es kaufst und du hast da eben keinen Gutachter dabei gehabt bei der Besichtigung und da kommen Sachen auf dich zu, die du nicht gesehen hast, kann das richtig ins Geld gehen und unnötig ins Geld gehen. Aber zu deiner Frage, also zu deiner Aussage, ich sehe es genauso, macht bei der ersten Besichtigung auf gar keinen Fall alles kaputt. Ich glaube, seid einfach echt und ehrlich. Ja, das ist immer das Wichtigste. Wenn euch was nicht gefällt, lasst es ruhig spüren, aber macht es jetzt nicht zu dramatisch, weil genauso ist es. Leute sind mit Emotionen dabei und auch wenn sie nicht mit Emotionen dabei sind, keiner will sich irgendwie sein Eigentum kaputt reden lassen. Ja, gerade bei Wohnhäusern ist der Eigentümer bei den Besichtigungen oft mit dabei oder meistens mit dabei. Und ich glaube, das ist ein guter Tipp, den du da gerade gegeben hast. Das habe ich auch schon erlebt, dass Leute ins Haus reinkommen. Ich hatte vor 3 Wochen eine Besichtigung. Da kam der Kunde rein und hat sich über irgendwas im Haus aufgeregt. Der Eigentümer hat gesagt, die Besichtigung ist hier beendet. Ja, weil
Vielleicht,
der mit Liebe dabei war.
ja, vielleicht noch mal ein anderer Punkt dazu. Also es gibt in der Psychologie auch, was ja
Ach,
ein
Entschuldigung,
Schwerpunkt.
eine Sache wollte ich noch sagen, weil es geht auch hier darum, wie solltest du mit dem Makler umgehen? Ich persönlich so erzähle meinen Kunden vor der Besichtigung immer, wie der Eigentümer ungefähr ist, wie sie sich vielleicht verhalten sollen. Also ich sage denen nicht, wie sie sich verhalten sollen, ich gebe denen so ein paar Tipps mit auf den Weg. Ja? Ich verstecke das so ein bisschen in den Worten, weil das sind ja auch Leute, die wollen nicht von mir gesagt bekommen, wie sie sich verhalten sollen. Aber ich gebe es denen so ein bisschen mit. Und als Tipp vielleicht für die Zuhörer, frag den Makler vor der Besichtigung, wie ist denn der Eigentümer? Was ist denn das für ein Typ? Haben Sie vielleicht einen Ratschlag, wie ich mich verhalten soll? Ja? Weil ich sage mal, ein guter Verkäufer, der spürt das so ein bisschen. Der kann so durch Intuition und Erfahrung einfach ein Gefühl dafür entwickeln, was vielleicht für die oder die Besichtigung am besten passt. Ja.
Ja, finde ich einen schönen Hinweis. Auch nochmal, um die Maklerposition zu verstehen, also den Makler als Freund zu sehen, ja, und den Makler ganz offen und ehrlich zu fragen, du, pass auf, ich bin sehr interessiert am Objekt, ich bin daran interessiert, und das meinst du ja jetzt mit wahrscheinlich mit Ehrlichkeit, ja, zu sagen, ich bin ehrlich an diesem Objekt interessiert und mir ist es wichtig, auch einen guten Eindruck zu hinterlassen. Wie tickt denn der Verkäufer, den ich ja dann meinetwegen bei der Besichtigung kennenlerne, oder ist der mit dabei? Und wenn ja, wie tickt denn der als Mensch, ja?
Genau.
Um da auch wieder, und das meinte ich mit Bedarfsanalyse, immer versuchen, möglichst viel über den rauszufinden. Ich wollte noch ein Ding sagen, also zu dem Punkt, den ich genannt hatte. Also nicht im Erstanruf oder noch schlimmer in der Erst-E-Mail nach dem Preis fragen, was genau hier, was letzter Preis war da, ja? So diese eBay-Kleinanzeigen.
Genau.
Nummer hier in Berlin kennt man das ganz gut, glaube ich. Sondern es gibt noch einen psychologischen Effekt, den sogenannten Sunk-Cost-Effekt, auf Deutsch Prinzip der versunkenen Kosten. Das steckt hinter, dass wir Menschen bei Entscheidungen nahezu immer die bereits investierten Kosten, Aufwände oder die bereits investierte Zeit mit einbeziehen. Du hast vorhin den Autokauf angesprochen. Wenn du dein Auto einstellst und mir verkaufen möchtest, dann würde ich Folgendes tun. Ich würde dich anrufen und sagen, ja, super, super Auto. Aber sag mal, der Unterboden ist mir besonders wichtig, ja. Wie der Zustand ist, kannst du bitte noch mal ein Video davon machen. Du gehst hier in deinem schicken Pullover, in deinem schicken Hemd eben runter zum Auto, krabbelst unter deinem Auto, das Ding wird dreckig, du machst ein Video, schickst mir das, ich sag super, passt auch für mich, lass uns mal treffen. Dann machen wir eine Probefahrt, dann sage ich, aber Autobahn ist auch nochmal wichtig, und du investierst und investierst und investierst Zeit und Aufwand und einen dreckigen Pullover in mich rein. Und am Ende sage ich jetzt zu dir, du Chris, pass mal auf, alles wunderbar, nur ich habe nur 85% deiner Kaufpreisvorstellung. Und was jetzt unterbewusst in deinem Schädel vorgeht, ist, wenn jetzt jeder Vogel diese Nummer mit mir hier abzieht und ich jedes Mal einen Pullover verliere, jedes Mal 8 Stunden investiere, dann habe ich derart große Kosten, und das sind jetzt deine versunkenen Kosten, und die beeinflussen jetzt deine Folgeentscheidung. Ja? Und genauso eben bei einer Immobilie. Ich versuche, die Sunk Costs, die versunkenen Kosten bei meinem Gegenüber möglichst hoch zu halten, damit er auch in unsere Beziehung investiert, weil dann habe ich eine ganz andere Verhandlungsposition, als wenn ich, wie beim Autokauf, vorne schon sage, ich habe nur 85% der Kaufpreisvorstellung. Willst du das machen oder nicht? Da hast du noch gar keine Sunk Costs. Ja?
Ja, das, ja.
Also
Ja, das stimmt. Man muss auch mal gucken, was ist da, aber du hast vollkommen recht. Ich meine, das ist auch wieder der Makler. Jetzt auf der Eigentümerseite ist meine Aufgabe, den Eigentümer auch davor zu schützen. Und zweitens, ich schütze mich aber auch selber davor. Das heißt, ich höre schon, wenn mich ein Kunde anruft und sagt, ja, ich würde gerne besichtigen, dann höre ich schon ein bisschen heraus anhand von ein paar Fragen, hat er sich mit dem Objekt überhaupt beschäftigt? Oder ist es einfach, hat er gerade Zeit und Lust und will sich das Haus einfach mal angucken gehen? Ja, und dann ist es für mich halt wichtig, weil wenn ich da mit 5 Kunden hingehe, die eigentlich gar nicht interessiert sind, dann sagt der Eigentümer beim 6. Kunden zu mir, Herr Brehe, wissen Sie was? Wir lassen das, glaube ich, lieber. Ja, und das würde ich mir ja auch nicht kaputt machen. Das heißt, ich muss ja auch immer sehr aufpassen, wie oft gehe ich besichtigen. Es gibt Objekte, da macht es einfach Sinn, dem Eigentümer auch mehrere Kunden zu präsentieren, damit er sieht, da passiert was. Dann gibt es andere Eigentümer, die das gar nicht wollen. Die wollen wirklich nur den einen Typen, die das Haus zeigen, der es am Ende auch kauft. Und da musst du halt geschickt vorgehen von beiden Seiten. Also wie gesagt, auch für die wirklich Leute, gerade die noch kein Haus gekauft haben, fragt den Makler, bindet ihn ein, stellt alle eure Fragen, die ihr habt, und wenn er gut ist, wird er sich beantworten können, oder er wird euch sagen, wer sie euch beantworten kann. Ich kann euch auch nicht jede Frage beantworten, aber ich bin mir relativ sicher, ich kenne mal jemanden, der es kann.
Was mich auch noch mal interessiert hat, in dieser Maklerrolle, ob ihr Makler, die ja vielleicht auch gutes Geld verdient und genauso wie ich gerne Brötchen bei einem Bäcker esse, der seine eigenen Brötchen auch isst, ja, die er backt, steht ihr da nicht in einem Interessenkonflikt, die wirklich guten Objekte alle selbst zu kaufen?
Ja, lustigerweise hast du mir ja meinen Spruch geklaut, weil du hast mich die gleiche Frage ja schon mal gefragt, ja? Und da habe ich dir genau das beantwortet. Würdest du beim Bäcker deine Brötchen kaufen, der sie nicht selber isst? Also ja, es gibt einen Interessenskonflikt. Also, weil natürlich sind ja auch wir, wenn wir wirklich ein sehr, sehr spannendes Objekt auf dem Tisch haben, was in unsere eigenen Ankaufskriterien passt, muss ja auch mal da reinpassen, rechnen wir auch mal durch, ob wir es nicht vielleicht selber kaufen. Keine Frage. Aber wie gesagt, ich habe ja so viele Objekte auf dem Tisch, die ich rein von meinem Volumen her, von meinem eigenen Einkommen, von meinem eigenen finanziellen Rückhalt überhaupt nicht kaufen könnte. Erstens das. Zweitens habe ich eigene Ankaufkriterien. Das heißt, nicht jedes Objekt, also es gibt vielleicht Objekte, was ich auf dem Tisch habe, wo du sagst, pass auf, zu dir, Maurice, passt das perfekt. Aber für mich wäre das gar nichts. Ja? Weil es einfach nicht mein Standort ist, nicht meine Lage ist, etc. pp. Und der nächste Punkt ist, ich selber, jetzt kann ich nur von mir reden, ich habe mich bewusst für die Maklerseite entschieden. Ich habe mich bewusst gegen die Investorenseite entschieden. Also das hätte ich auch beruflich machen können. Ich hatte mal eine Überlegung, wechsle ich die Seiten, habe mich aber bewusst für die Maklerseite entschieden. Und ist, um deine Frage zu beantworten, ja, es gibt einen Interessenskonflikt, den wirst du aber nie ausschließen können. Ja? Weil ein Makler, der nicht bei manchen Objekten nochmal darüber nachdenkt, sie selber zu kaufen, der ist dann vielleicht auch in seinem Job falsch aufgehoben, weil er irgendwie dafür vielleicht auch nicht brennt oder es auch nicht sieht oder diese Renditemöglichkeiten gar nicht sieht oder was auch immer. Ich rechne jeden Tag irgendwelche Renditen von irgendwelchen Objekten und wenn ich irgendeine Rendite gerade ziemlich geil finde, dann rechne ich schon mal durch, ob es vielleicht passt oder nicht passt. Ja, aber das kannst du nicht ausschließen.
Ja, wenn du davon sprichst, dass du Renditen den ganzen Tag berechnest, das ist auch so ein Punkt, der mich immer wieder wundert. Und den Hinweis will ich auch mal gerade Investoren geben, die vielleicht am Anfang stehen, die halt planen, eine Immobilie zu kaufen. Und dann sind sie so unterwegs auf den gängigen Portalen, ImmoScout, ImmoWelt, vielleicht eBay Kleinanzeigen und was es nicht alles dort draußen gibt. Und jetzt liest man den Titel, die Headline, und jetzt steht dort, weiß ich nicht, Haus 7% Rendite. So. Und was jetzt aus meiner Sicht elementar ist, jeder Investor sollte unbedingt jedes Mal seine eigene Renditeberechnung
Definitiv.
machen. Scheiß drauf, was da steht. Da wird so viel, weiß ich nicht, was die manchmal rechnen. Also oftmals ist es die Bruttomietrendite. Okay, die Bruttomietrendite ist das Verhältnis zwischen dem Kaufpreis und den Mieteinnahmen. Okay, interessiert mich aber nicht. Dann gibt es die Nettomietrendite. Das ist die Rendite zwischen dem Kaufpreis, den Kaufnebenkosten und den Mieteinnahmen. Okay, schon spannender. Aber interessiert mich auch noch nicht so wirklich. Was mich interessiert, um Objekte auch vergleichbar zu machen, ist die Gesamtinvestitionskostenrendite. Ja, ich will wissen, was habe ich als Gesamtkosten und in welchem Verhältnis stehen die zur aktuellen Miete? Und dann kann ich ja auch mal spielen mit der Aufwertungsrendite. Also, wenn ich jetzt Folgendes tue, folgende Kosten noch mal reinblase in Renovierung, in Modernisierung etc. etc. und dadurch folgende Mietsteigerung X bekomme, wie wäre dann die Entwicklung? Ja, aber das finde ich so ein Punkt, den ich noch mal wirklich mitgeben will, weil die Verantwortung, also meine Frage, die ich im Vorfeld an dich gestellt habe, weil so ein bisschen pieksig, dass ich gesagt habe, naja, ihr Makler, ihr spielt ja immer mit der Rendite und ihr trickst ja da immer rum. Also ihr nicht im Sinne, dass ich alle verallgemeiner, wie du schon gesagt hast, gibt gute, gibt schlechte, wie bei GZSZ, ja. Aber die Verantwortung liegt beim Investor, beim Käufer aus meiner Sicht, oder das kann ich zumindest den Rat geben. Was denkst du dazu?
Ja, also sagen wir so, das eine ist die Rendite, die im Exposé steht. Reden wir von der, das ist die Maklerrendite. Ja, das ist die Bruttorendite, die gibt kein anderes. Also ich habe noch nie ein Exposé von einem Makler gesehen, der die nicht so angibt. Von daher ist das eine ganz normale Geschichte. Ja, wo man natürlich darauf achtet, also es ist, wie du gesagt hast, einfach nur die Mieteinnahmen zum Kaufpreis. Ja, was man aber natürlich bedenken muss, ist, oft werden Exposés, da muss man wirklich sehr, sehr darauf aufpassen, Zum Beispiel mögliche Ausbaupotenzialien. Ja? Also man kann zum Beispiel mal 600 Quadratmeter Dachgeschoss schaffen. Die werden schon mal einfach in die vermietbare Fläche mit reingepackt. Und dann werden die Mieteinnahmen damit reingepackt. Und sonst was wird damit reingepackt. Das heißt, man guckt sich die Quadratmeterpreise an, denkt so, okay, 1.600 € auf den Meter ist doch super für die Lage. Wir haben dann eine Mietrendite von 6%, ist doch super für die Lage und so weiter. Und dann sieht man mal einfach den Ist-Zustand, also wie es wirklich ist, ohne Ausbau, ohne Mietsteigerung, ohne alles, sind die Werte auf einmal ganz andere. Ich verstehe oft nicht, warum es Makler machen. Ich muss sagen, zu einer Verteidigung ist, wir haben alle Immobilien, also viele von uns haben eine Immobiliensoftware, in der wir unsere Exposés automatisch erstellen lassen und so ganzen Geschichten. Oft geben die Felder das auch nicht her, das einzutragen. Das muss man dazu sagen. Aber am Ende des Tages fliegt so eine Nummer immer auf. Also wenn ich zu meinen Kunden teaser und sage, pass auf, du hast ein super Objekt in der Hand und dann merkt er relativ schnell, hat er gar nicht, habe ich nichts gewonnen, außer dass ich Zeit verschwendet habe. Von daher gebe ich persönlich immer gleich die richtigen Daten an, rechne aber auch mit der reinen Maklerrendite. Der Käufer oder der Zuhörer sollte halt wissen, dass natürlich die Nebenkosten reinkommen. Ja, das heißt Maklergebühr, Notarkosten, Grunderwerbsteuer, die in jedem Bundesland fast eine andere ist. Dann kannst du natürlich auch noch die Instandhaltungskosten, Sanierungskosten, die du pauschal berechnet hast mit einem Gutachter oder einem Experten oder selber, die auf dich zukommen, mit reinrechnen. Dann wiederum solltest du aber meinen auch die ganzen Steuervergünstigungen. Dann rede auch mit deinem Steuerberater. Also wenn du es wirklich richtig groß machst, dann rede auch mit deinem Steuerberater und guck, was für Steuervergünstigungen hast du durch diese Sanierungsmaßnahmen, durch diese Maßnahmen und so weiter. Das heißt, dann macht man es ein bisschen groß auf und dann müssen wir Makler uns ja auch ein bisschen schützen, weil wir dann irgendwelchen Haftungsthemen drin wären. Das heißt, wenn ich dir die tatsächliche oder die Nettorendite, von der du gerade sprichst, errechne, dann, ich kann die so grob sagen, aber wenn ich die wirklich ins Detail errechnen würde, dann wäre ich im Haftungsthema drin und das kann ich auch. Können wir halt nicht tun in unserer Berufsgruppe. Also gehen wir die Maklerrendite an, das ist wirklich die, da sollte man davon ausgehen, die ist Mieteinnahme durch den Kaufpreis, ja, und dann mal 100, so rechnet man die, und dann hast du die Rendite. Und mit der kannst du schon mal auf jeden Fall so grob vergleichen. Es geht ja auch immer um Vergleichsobjekte. Das heißt, du hast ein Exposé von dem, der hat ein Objekt in Kreuzberg, Wohnhaus in Kreuzberg mit 6% Rendite. Gibt es, glaube ich, gar nicht, aber sagen wir 4% Rendite. Und der andere hat eins von 3% Rendite, ähnlicher Zustand, ähnliche Lage und ähnliche Mietniveau, ähnliches, ja, ähnliche Leerstandquoten und so weiter. Dann kannst du schon mal sehen, dass mit 4% ist deutlich besser. Ja, aber.
Sehe ich ein bisschen anders, weil jetzt in deinem Beispiel bezogen, du hast zwei Objekte. Jetzt kann es ja aber sein, und deswegen musst du die Gesamtkosten mit einbeziehen, dass du eben bei Objekt B feststellst in deinem Initialaudit, ja, in deiner Besichtigung, in deiner Prüfung, du gehst die sämtliche Liste durch, bei Mehrfamilienhaus nimmst du deinen Gutachter mit. Du prüfst die ganze Situation. Bei einem Objekt siehst du, dass innerhalb der nächsten 2 Jahre die Heizung gemacht werden muss.
Okay, ich muss
In
nur ganz
dem,
unterbrechen.
ja.
Du hast vollkommen recht. Ich meinte aber gerade in meinem Beispiel, wie gesagt, beide Objekte sind vom Zustand und allem drum und dran relativ ähnlich. Ja, also, was mein Beispiel gerade war. Aber du hast vollkommen recht und rede bitte weiter. Wenn das Unterschiede sind, klar, die musst du
Ja,
betrachten.
also wichtig ist halt erstmal deswegen, also aus meiner Sicht, Bruttomietrendite kannst du in die Tonne kloppen. Du bist als Investor verantwortlich und
Genau.
erstmal musst du deine Gesamtinvestition ermitteln. Und die Gesamtinvestitionskosten, die stehen nicht in deinem Exposé. Dafür muss ich besichtigen. Dafür muss ich eine sinnvolle Einwertung des Objektes machen. Und erst wenn ich die sinnvolle Einwertung des Objektes gemacht habe, und tatsächlich mal alle Kosten, weil gerade kam die Frage, ist denn das nicht nur ein Ist-Zustand? Zukünftige Investitionen sind gar nicht berücksichtigt. Deswegen sage ich ja, die Gesamtinvestitionskosten und auch die, die in den nächsten Jahren anstehen, denn die kommen, also mir kommt es immer so vor, dass die Menschen denken, wenn du eine Immobilie kaufst oder gerade junge Investoren, die vielleicht jetzt in der Unsicherheit sind, das erste Objekt zu kaufen. Oh, da kann total viel passieren und deswegen in meiner Angst kaufe ich lieber gar nichts. Wenn du deine Hausaufgaben richtig machst und deine Hausaufgaben als Investor sind, das Objekt so genau zu prüfen, Heizung, Fenster, Dach, Keller, trocken, ja, nein, da könnt ihr euch Listen runterladen, ja, Listen runterladen, was ihr bei einer Besichtigung prüfen müsst. Und wenn ihr das selbst nicht könnt, dann investiert, gerade wir sind ja heute in dem ersten Part hier einer Reihe von Livestreams zum Thema Mehrfamilienhaus sind wir heute bei diesem Thema Mehrfamilienhaus und bei so einem Objekt, da kann ich nur empfehlen, ich habe zwei linke Hände, ja, ich kann hier nicht mal, weiß ich nicht, wer das sieht hier, wie meine Bilder an der Wand hängen, die hängen dann schräg, also ich kann nicht mal sinnvoll einen Nagel in die Wand hauen, ja. Und bevor ich mir anmaße zu bewerten, ob ein Mehrfamilienhaus in einem guten oder einem schlechten Zustand ist, hole ich mir ganz einfach einen Profi mit rein, ja.
Aber ich sag mal dazu, dass sogar die, also ich habe ja überwiegend wirklich mit professionellen Immobilienhändlern zu tun und auch die bringen zu 90% zur Erstbesichtigung kommen sie vielleicht noch alleine, dann gucken sie sich das Haus an und schauen mit ihrem Eindrücken, ihrem Know-how, was auf sie zukommt. Wenn es nach ihren Rechnungen hinhaut, dann wollen sie meistens die Zweitbesichtigung und dann gibt es eine technische Prüfung. Ja? Das ist einmal die kaufmännische technische Prüfung, was anderes, und dann gibt es nochmal die technische Prüfung im Objekt. Und da bringen die zu 90% immer einen professionellen Techniker mit, einen Gutachter mit oder ähnliches mit. Also sogar die Profis. Ich würde das auch jedem raten, weil ich habe ein sehr großes Know-how, wenn es um Häuser geht. Klar, ich weiß so pauschal, die Heizungsanlage ungefähr hält 30 Jahre. Beim Dach sagt man meistens sogar 40 Jahre. Also mal würde ich jetzt nur vom, wie lange hält die ganze Technik? Wie alt ist die Technik? Wie alt ist der Zustand? Jetzt mal weg von, da sind Schäden. Aber ein Techniker, der sieht es halt wirklich viel besser, hat die relativ genauen Preise auch, wo es da hingeht. Und wenn ihr sogar einen offiziellen Gutachter mitnimmt, dann ist ja auch eine Art Haftung drin. Das heißt, hat er euch falsch beraten, haftet er auch am Ende noch dafür. Aber es geht jetzt gar nicht um die Haftung. Es geht einfach darum, wirklich beim Kauf von Eigentumswohnung, worüber du ja auch oft in deinen Livestreams und etc. redest, da kriegst du eigentlich schon alles vorgelegt und das Risiko ist nicht so groß. Beim Kauf eines Mehrfamilienhauses kann dir durch die falschen Hausaufgaben von Anfang an das Ding richtig um die Ohren fliegen. Ja? In der ersten Rechnung sagst du, super, klasse, ein Traum, ich wollte schon immer so ein Haus kaufen. Und dann hast du es ein halbes Jahr und merkst, ach du Scheiße, ich habe ein riesengroßes Problem. Und mit den richtigen Hausaufgaben kriegst du es hin. Da gibt es halt eine große Liste. Wie gesagt, das kann man im Internet einsehen. Ich kann euch auch ein paar Punkte nennen. Aber ich würde euch immer raten, vielleicht die erste Besichtigung noch nicht, weil ein Techniker oder ein Gutachter kostet auch Geld. Das heißt, schaut euch das an. Vielleicht, wenn ihr selber Ahnung habt, alleine, wenn ihr nicht selber Ahnung habt, aber den Makler vertraut, dann lasst euch vom Makler beraten oder einen Bekannten, mit der ein bisschen vom Fach ist. Und wenn euch das Haus dann zusagt und es sich dann auf eurem Blatt Papier rechnet, macht eine Zweitbesichtigung und da bringt ihr auf jeden Fall einen Techniker mit einem professionellen, einen Gutachter oder ähnliches.
Ja, vielleicht um den Punkt nochmal zu erläutern, den du gerade angeschnitten hast. Ich glaube, vorhin hast du es auch schon mal kurz angeschnitten. Also das auch nochmal zum Unterschied. Ich habe bisher 5 Eigentumswohnungen gekauft. Beim Kauf einer Eigentumswohnung kann ich mir sämtliche WEG-Protokolle, also das sind die Protokolle der Eigentümerversammlung, der letzten Jahre zeigen lassen. Warum sind die wichtig? Ich sehe da alle besprochenen relevanten Themen. Das heißt, ich sehe in diesen Protokollen, was die Eigentümergemeinschaft besprochen hat in den letzten Jahren. Und in diesen Eigentümerversammlungen, wer noch keine besucht hat, die ist in der Regel einmal im Jahr. Und da werden alle wichtigen Agendapunkte mit auf den Schirm gebracht. Das heißt, die Eigentümerversammlung diskutiert darüber, wir müssen das Dach machen. Welche Firma sollen wir beauftragen? Sollen wir eher die teurere oder so? Und da findest du immer wieder Impulse dafür, was in den nächsten Jahren für Kosten auftreten müssen, können.
Dann siehst du dann Rücklagen, die vielleicht sogar schon gebildet sind. Ja, das sind ja auch so ein paar Punkte, hast du vollkommen recht. Du gehst einfach in eine Eigentumswohnung, ist ja keine schlechtere Renditeanlage. Ich habe ja auch Kunden sogar, die sich darauf wirklich, also denen geht's richtig gut. Die haben mehrere tausend Eigentumswohnungen im Bestand. Ja, die kaufen aber gezielt nur Eigentumswohnungen. Das ist halt ein Ankaufkriterien, die halt für sich selber erfüllen. Ja, und die sagen halt, die sind da, weil der Wohnhausmarkt, also der Mehrfamilienhausmarkt, der ist ja auch hart umkämpft. Ja, da hast du mit richtig, mit Hain zu tun, da hast du mit Leuten zu tun, die zahlen das Ding Cash. Ja, da sitzt so ein Objekt drin, kostet 4,5 Millionen und der sagt einfach, ich will es haben, ich zahle es bar. Ich mache danach eine Refinanzierung. Das sind ja ganz andere Leute, die da unterwegs sind. Ist halt quasi, wie wirst du vorgehen? Aber du hast vollkommen recht, eine Eigentumswohnung, da weißt du genau, was du tun kannst. Das ist relativ einfach, kannst du auf 2, 3 Seiten sehen. Da kannst du als Nicht-Profi eine Eigentumswohnung kaufen. Und da kann in der Regel, auch da kann was passieren, aber in der Regel passiert nicht viel. Ja, aber beim Mehrfamilienhaus kannst du richtig um die Ohren fliegen, wenn du da falsche Einwertungen vorm Kauf tätigst. oder machst.
Ja, also nochmal der Punkt, Instandhaltungsrücklage, weil nicht jeder hat sich damit ja schon so tief auseinandergesetzt und weiß im Grunde, was jetzt bei einer Eigentumswohnung oder bei einer Eigentümerversammlung die Instandhaltungsrücklage darstellt. Du kannst halt sehen, wie hoch ist eine Instandhaltungsrücklage. Und jeder Eigentümer der Eigentümerversammlung packt monatlich was in den Topf, so mal grob gesagt, ja. Und wenn ich jetzt ein potenzielles Objekt sehe und ich sag mal, die Instandhaltungsrücklage ist bei 100.000 Euro und ich prüfe die WEG-Protokolle und sehe, da steht jetzt erstmal kein größeres Ding an. Jedenfalls ist in den Protokollen nichts aufzufinden. Dann kann ich schon mal recht safe sagen, dass ich die nächsten Jahre keine Sonderumlage machen muss. Ja? Genau. Und eine Sonderumlage heißt, eine Sonderumlage kommt immer dann, wenn jetzt zum Beispiel die Instandhaltungsrücklage nur bei 10.000 Euro ist. Das Dach muss aber für 60.000 Euro gemacht werden. Und das muss jetzt gemacht werden. Und jetzt fehlen eben 50.000. Dann wird eben gesagt, okay, diese 50.000 durch 12 Eigentümer, ja, bitte, bitte Cash. Und das ist wichtig für meine Einschätzung, weil ich habe gar keinen Bock, in den nächsten 3 Jahren vielleicht 4.000 Euro da wieder reinzustecken. Ja, und das sollte ich vorher deswegen prüfen, weil die Angst von vielen möglichen Investoren ist immer, naja, bei Immobilien, da kann ja so viel passieren. Und da gibt es ja auch Dinge, die man nicht kalkulieren kann. Es gibt immer Dinge im Leben, die man nicht kalkulieren kann, die man nicht abschätzen kann. Aber wenn man seine Hausaufgaben macht, kann man schon sehr, sehr viel kalkulieren.
Genau die Punkte, die du gerade angesprochen hast, die man ja alle sieht, ist dann eine große Instandhaltungsrücklage, was kommt auf dich zu, etc. pp. Die gibt es beim Wohnhaus halt nicht. Aber mit einer guten Prüfung vorab hast du die eigentlich relativ gut im Griff. Du weißt, ein guter Prüfer, der sieht, pass auf, die Heizungsanlage ist so und so alt, die muss getauscht werden. Das Dach ist so, die Fassade ist so, die Fenster sind so. Dann hat er den Zustand gesehen von den Fenstern, vom Dach, was auch immer, auch wenn es erst 20 Jahre alt ist. Er sagt trotzdem, es muss bald neu gemacht werden. Die Rohre, die Stränge. Ja, da gibt es ja 1.000 Sachen, auf die man da achten muss. Und wenn du vorher schon weißt, pass auf, in den nächsten 5 Jahren muss ich die Heizungsanlage austauschen, kostet mich 5.000 Euro, dann muss ich dies machen, muss ich das machen. Dann hast du schon mal so ein gutes Bild, was kommt auf dich zu, an Sanierungsmaßnahmen und so ganzen Geschichten. Und da reden wir noch nicht mal von Instandhaltung. Also so Sachen wie, dass man Wasserhahn kaputt geht, sowas passiert ja auch immer. Ja, das heißt, man sollte auch eine kleine Instandhaltungsrücklage bilden, damit man dann da auch nichts einem auf die Füße fällt. Und ich sag mal, eine gute kaufmännische Prüfung, eine gute technische Prüfung, wenn man die vorab macht, spart man am Ende, die kostet zwar Geld, aber das spart man am Ende, man spart am Ende eine Menge Zeit und Geld. Ja. Und das ist sehr wichtig.
Was habe ich noch? Was hat mich noch tierisch interessiert in Bezug auf Makler? Lass mich mal gucken. Ja, ich glaube, so die ewige Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme und die ich auch selber habe, ja, weil ich da auch noch nicht das Patentrezept gefunden habe, was es ja wahrscheinlich auch nicht gibt. Aber aus deiner Sicht mal. Wo finde ich denn gute Objekte? Wenn ich jetzt, also versetz dich in meine Lage, bin jetzt Investor, ich möchte jetzt ein Mehrfamilienhaus erwerben, mit gewissen Kriterien, weite ich jetzt mal nicht aus, ja, haben gewisse Kriterien, könnten wir jetzt ewig besprechen, aber mache ich jetzt nicht nur mal ganz in der Theorie, da kommt immer die Frage, wo finde ich gute Objekte? Wo finde ich aus deiner Sicht gute Objekte? Außer bei dir wahrscheinlich.
Ja, die Frage, die ich dir zurückgeben muss, ist eigentlich, was sind gute Objekte? Ja, also für den einen, für dich ist das ein gutes Objekt, wo der andere sagt, für mich rechnet sich das null. Und ich lege dem Objekt vor, wo du sagst, super, klasse, kaufe ich sofort. Und du sagst, nee, würde ich nicht mal besichtigen gehen. Ja, also ich finde immer zu sagen, das ist ein gutes Objekt. Ja, ein super günstiges Objekt ist immer für jeden ein gutes Objekt. Brauchen wir nicht überreden. Aber ansonsten, was ist ein gutes Objekt? Ich finde, also was ich auch gelernt habe in der ganzen Zeit, ich meine, ich habe mein Gewerbe angemeldet 2011, ich glaube, ich habe 2009 mit der Makelei angefangen, früher Vermietung in Eigentumswohnung und seit 2013 Investment mit einer kleinen Unterbrechung. Aber was ich festgestellt habe, ist, jedes Objekt musst du Einzeln betrachten. Es gibt keinen pauschalen Blick auf Objekte. Ja, bei dem einen ist der Quadratmeterpreis, beim anderen ist der Faktor, bei dem anderen, weil beim einen hast du eine unfassbare Mietsteigerung, die du einfach durch gesetzliche Mieterhöhungen erzielen kannst, beim anderen hast du einfach einen totalen Leerstand, obwohl der Standort super ist. Also wo du einfach sagst, du packst es einmal bei Immobilien-Scout rein und vermietest die Wohnung gleich wieder für einen hohen Mietzins relativ problemlos, sage ich mal. Und auf einmal machst du aus dem Haus, was sich auf dem Blatt Papier mit 2% Rendite und Faktor von 40 und weiß nicht, was eigentlich gar nicht rechnet, ja, ist durch diese Aufwertung im Hebel einfach eine Goldgrube. Und deswegen kannst du, ich finde es pauschal nicht sagen. Was ich immer tue, ist, ich höre meinen Kunden zu, lass die kommen, was suchen sie, was sind sie bereit auszugeben? Das kann ich ja auch nicht sagen, das sollten sie vielleicht mit dem Banker besprechen. Was sind sie bereit auszugeben? Was suchen sie? Welche Region? Wollen sie lieber was Risikobehafteteres mit einer höheren Rendite oder lieber was Risikofreieres? Gerade Privatleuten, ich sage mal, die großen Investoren, die Spekulanten, denen kann man auch mal ein Objekt geben, wo es wirklich, weißt du, wo es auch nach hinten losgehen könnte. Aber wenn man sich wirklich damit auskennt, kann da nicht viel passieren. Wenn man sich aber nicht damit auskennt, sollte man vielleicht lieber so eine Art Cashflow-Objekt kaufen, also ein Objekt, wo ein weder die Instandhaltung im nächsten Jahr auf den Fuß fällt, weder irgendwelche Sanierungsmaßnahmen oder alles, was wir gerade gesagt haben, weil das Haus einfach vor 3 Jahren durchsaniert wurde, von oben bis unten. Das heißt, da kommt nicht viel auf dich zu, ist aber auch in einem Endlevel vermietet. Ich sage mal, durchschnittlich kriegst du da irgendwie 9,50 € auf den Meter. Das Haus ist schon für 12,50 € vermietet. Das heißt, da ist auch in der Mietsteigerung im nächsten Jahr nicht viel drin. Ist meistens ein bisschen teurer, das Haus, aber dafür fallen dir diese ganzen Punkte, die wir gerade benannt haben, alle nicht auf die Füße in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Ja, das heißt immer die Frage, du kannst nie einen Kunden pauschal sehen und du kannst nie ein Objekt pauschal sehen. Also meine Aufgabe ist Makler, ich bin Immobilienmakler, Immobilienvermittler im Bereich Investment. Meine Aufgabe ist es, den Kunden wirklich zu verstehen, zu sehen, wer ist der Kunde, was sucht er wirklich? Und das zweite ist, das Objekt wirklich zu verstehen. Was ist das Objekt? Was gibt das Objekt her? Ist es ein Ist-Zustand, alles, was es hergibt? Oder sind da irgendwelche Potenzialen, wie gesagt, ob Ausbau, Mietsteigerung oder sonst die ganzen Geschichten? Und die muss ich auch erkennen und sehen, wo gehen sie hin und in welchem Zeitfenster. Das Wichtige ist ja, in welchem Zeitfenster kannst du steigern? Also es gibt auch Objekte, wenn du eine Haltedauer hast von 10, 20 Jahren, ja, dann kann ich dir jetzt schon mal garantieren, es wird mehr wert sein als heute. Ja, über die Zeit, wo es wächst. Aber dann habe ich auch Kunden, die sagen, nein, unsere Haltedauer ist 3 Jahre. Also ist dann meine Aufgabe zu gucken, welche Objekte kannst du in 3 Jahren aufwerten. Und nur diese Objekte brauche ich denen anbieten. Andere Objekte brauche ich denen gar nicht anbieten.
Okay, verstanden, Chris. Ich werde jetzt hier schon gemobbt, dass mein Hemd aufplatzt. Ja, ich bin 5 Kilo zugenommen oder 6 Kilo durch Corona. Das macht sich bemerkbar. Nee, cool. Die Stunde ist auch schon wieder rum. Vielleicht noch mal ein Abschluss. Ich will ja immer mehr jetzt auf den Weg zum ersten Mehrfamilienhaus. Da möchte ich auch alle mitnehmen hier. Heute war für mich noch mal sehr entscheidend, so ein bisschen das Makler-Mindset besser zu verstehen, ein bisschen deine Gedanken. Ich glaube, du hast heute ganz gut für deine Berufsgruppe mal gesprochen, dass man mitnimmt, ja, wie geht man um, wie sieht man den Makler als Vermittler, im Grunde als Freund in diesem Kaufprozess, ja, der mich begleitet, und eben nicht als das Arschloch, was 7,14% irgendwie abfrühstückt und dafür nur ein unvollständiges Exposé erstellt hat oder so ähnlich, ja. Das heißt, er ist eine ganz wichtige Schachfigur auf dem Weg zum Ziele. Und dieses Mindset solltet ihr mitnehmen, wenn ihr zukünftig rausgeht. Und in einer der nächsten Livestreams will ich dann mal tiefer ins Detail gehen. Vielleicht mit Ronald hier. Ronald weiß bestimmt noch gar nichts von seinem Glück, nämlich Ronald einfach. Ronald, du bist wieder eingeladen, dass wir mal genau diesen Prozess durchgehen. Hast du noch vielleicht zusammenfassend noch so ein paar Punkte, die du mitgeben willst?
Ja, wir haben jetzt das wirklich sehr, sehr oberflächlich angekratzt. Ja? Also wir sind ja nicht bei gar keinem Punkt in die Tiefe gegangen, was auch wirklich nicht schlimm ist. Aber es geht ja darum, wenn der Kunde, und ich glaube, das war ja vielleicht auch für die Zuhörer das Interessanteste, die sich vielleicht ein Mehrfamilienhaus kaufen wollen, welche Punkte sind es denn, die sie prüfen sollten? Ja? Also es ist ja mal, wir haben kurz mal gesagt, Dach und etc. pp. Es fängt ja schon an, dass man den Standort wirklich analysieren sollte. Also ich als Makler mache das. Wenn ich ein Objekt bekomme vom Kunden, dann mache ich genau diese Punkte, die ich benennen kann. Ja, die kann ich auch mal rüberschicken oder ähnliches, mal zusammenfassen. Kannst du gerne benennen. Aber der Standort sollte ganz klar geprüft werden. Ja, sind die Eingang der tatsächlichen Mieteinnahme oder was für Möglichkeiten gibt es? Sind die Mieten auch nachhaltig und so ganzen Geschichten? Leerstand und das Risiko, hat es so Mietrückstände, gibt es Mietstreitigkeiten? Da gibt es ja so viele Punkte, die ich halt erstmal mit den Eigentümern durchgehe, bevor ich, also ich kann es nur von mir reden, bevor ich in den Vertrieb gehe. Ja, damit da nichts draufkommt. Welche Baumaßnahmen gab es in den letzten Jahren? Gab es Versicherungsschäden in den letzten Jahren, die wahrgenommen wurden? Ja, und da gibt es ja gibt's bekannte Schäden am Objekt. Gibt's, ja, und da gibt es so viele Punkte, über die wir, wenn ich mal annähernd geredet haben, die in meinen Augen sehr entscheidend sind, wenn man sich damit auseinandersetzt, ein Wohnhaus zu kaufen, weil nicht jeder Makler bereitet das alles auf. Und auch in meinem Exposé siehst du nicht alles, aber ich habe ganz gerne die Informationen auf meinem Schreibtisch, wenn ich ein Objekt anbiete. Der Kunde sich dafür interessiert und wir dann weitersprechen, dann würde ich ihn gerne, dann würde ich einfach erstens alle Informationen und Dokumente bei mir haben, die ich ihm dann übersenden kann. Plus, ich will ihn eigentlich auch für jede Frage eine Antwort liefern können, damit er weiß, was auf ihn zukommt. Und das sind nochmal so Themen, über die wir gerne nochmal sprechen können. Ich kann es immer übersenden, kann es gerne mal posten oder ähnliches. Aber ich glaube, in diese Tiefe könnte man nochmal gehen, weil das, glaube ich, interessanter ist, als es nur an der Oberfläche zu kratzen, obwohl es natürlich auch super war. Ja, brauchen wir nicht überreden.
Ja, cool. Dann vielleicht noch, ja, was steht demnächst an? Nächsten Donnerstag Livestream mit Waikiki, meinem Börsenmentor. Da spannende Challenge, was wir dort machen, ist, jeder erarbeitet mal seine 10 wichtigsten Regeln, Learnings an der Börse. Ich bin jetzt 5 Jahre dabei, habe jetzt 350.000 aufgebaut.
Stark.
Ja, und bin gespannt. Helmut hat ja ein Vielfaches von dem. Er ist allerdings auch schon knapp 40 Jahre dabei. Also da will ich auch noch hin. Bin aber mal gespannt,
Wie lange
inwiefern ich
lange
dann
machst du es jetzt mit der Börse? Finde ich spannend.
seit 2015. Ich
Okay.
habe VW als erste Aktie damals gekauft und ja, seitdem immer mehr, ne? Ich habe auch als blutiger Anfänger angefangen, mich eben viel damit beschäftigt inzwischen. Und ja, das ist nächste Woche Donnerstag. Dann gibt es noch einen Livestream, auf den ich mich auch sehr freue. Da sprechen wir über die VV GmbH, vermögensverwaltende GmbH, über die Gründung, weil das auch noch ein
Okay.
Projekt ist, was ich plane, über eine Holdingstruktur. Und dann demnächst, auch super geil, wieder diese Woche durch Instagram kennengelernt, Zacharias Zaster ist sein Künstlername. Sehr, sehr interessanter Kerl. Er ist Steuerberater seit 2005, hatte aber nie Spaß so wirklich an Steuern und ist jetzt Unternehmensberater. Und jetzt hat
Okay.
er richtig Spaß am Steuern. Wie man strategisch vorgeht, super spannend. Da ist er. Da werden wir mal so seine 10 wichtigsten Steuerlearnings mit aufnehmen. Kommt also im Dezember viel, viel Stuff. Und Ronald habe ich ja auch noch mal jetzt eingeladen, hier einfach frecherweise, um Teil 2 zu machen. Chris, vielen, vielen Dank
Gerne, mein Lieber.
für dieses Gespräch und nächste Weinflasche geht auf mich.
Da freue ich mich drauf, mein Lieber. Ich habe
Ja.
noch unsere Weinflasche von letzter Woche hier stehen, ja?
Ja, die war ganz schön groß,
Die
1,5
war wirklich ganz schön
Liter.
groß. Also, mein Lieber, hat mich sehr gefreut. Schönen Abend und wir sehen uns ihr bald, mein Lieber. Ciao.
Dito, hau rein, ciao.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb_maurice_borg.